Das muss man sich mal bewusst machen. Ich habe meinen Facebook-Freunden geschrieben, ja Mai, Seehofer, komm in die Gänge, sonst gibt es K-Regierung. Jamaika. Also betet dafür, dass das was wird, gell? Neuwahlen wären auch keine Lösung. Es wird wahrscheinlich wieder so ausfallen wie bisher auch. Und Gott möge die Verantwortlichen leiten, die Kanzlerin. Ich sage immer, wenn die Kanzlerin dieses Ding zustande bringt, dann hat sie die Meisterprüfung ihrer beruflichen Karriere abgelegt. Das muss man wirklich sagen. Vor ein paar Monaten, als die Bundestagswahl war, da war ich in einem Gottesdienst und da hat der Moderator gebetet, Herr, du mögest heute Abend das rechte Wahlergebnis schenken. Das rechte. Er meinte natürlich das richtige. Es ist dann auch ein rechtes geworden. Ja, zum Wochenspruch nochmal. Das fand ich schön, dass der Bruder den heute Morgen so zitiert hat. Ich habe das heute Morgen auch meinen Freunden geschrieben. Wir werden alle ein ultimatives Outing vor der finalen Instanz Gottes erleben. Wir werden alle ein ultimatives Outing vor der finalen Instanz Gottes erleben. Und ich kenne den besten Anwalt, persönlich. Ich hoffe, ihr kennt ihn auch. Zum Thema heute Morgen. Warum die Stärke unseres Glaubens in seiner Schwachheit liegt. Wir feiern immer noch Reformation. Ich habe gestern in Nürnberg zum Reformationsthema nochmal gepredigt. Da ist mir das nochmal bewusst geworden, dass es bis Martin Luther wirklich keine Bibel in den Händen der Leute gab. Sie kannten nur die lateinische Messe durch den Mund des Klerus. Kein normaler Mensch hatte irgendwie Zugang zur Heiligen Schrift. Was war vorher? Wovon haben denn die Gemeinden gelebt, nachdem Bonifatius und andere hier missioniert haben und die Hessen und sonstige zum Glauben gebracht haben an den neuen Gott, an den anderen Gott? Wovon haben denn die gelebt? Die hatten doch keine Bibel. Es gab keine Bibel in deutscher Sprache bis zur Reformation. Und dann war es nicht allein Luther, der genial sprachbegabt diese Bibel vom Lateinischen in die deutsche Sprache übersetzt hat. Was wäre es gewesen, wenn er die Bibel übersetzt hätte? Wie wäre sie zu den Menschen gekommen? Gleichzeitig bedient sich Gott der modernsten Hightech-Erfindung der damaligen Zeit, eine Kopiermaschine. Ein Kopiergerät von Gutenberg in Mainz entwickelt, ist in der Lage, im richtigen Augenblick, wo die Botschaft in Deutsch da ist, zu produzieren und 3000 Exemplare herzustellen. Das heißt, Gott bedient sich zu seiner Zeit der modernsten technischen Innovation. Ein ganz modernes Drucksystem. Ohne die Erfindung Gutenbergs wäre die Bibel nicht zu den Menschen gekommen. Und drittens, es gab damals kein Schulwesen, nur ein ganz kümmerliches Schulwesen. Viele hatten überhaupt keine Schulbildung. Die meisten Frauen zur Zeit Luthers konnten überhaupt nicht lesen. Also es war Bildungsnotstand. Und da war es der Kollege von Luther, Philipp Melanchthon, der das Schulwesen in Deutschland massiv vorangebracht hat. Mit der Bibel ist das Schulwesen in Deutschland erst richtig in die Gänge gekommen. Bis dahin gab es nur eine Übertragungsform, eine Übermittlungsform des Programms Gottes. Wie nämlich, wenn nicht geschrieben wurde, wurde gesprochen, mündliche Überlieferung. Das muss man sich mal vorstellen. Mündliche Überlieferung. Vom ersten Augenblick an, wo Menschen im Auftrag Gottes geschrieben haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kanon, den wir als Grundlage, der die Grundlage bildet für das, was wir heute Bibel nennen, sind 1000 Jahre vergangen. Das muss man sich mal vorstellen. 1000 Jahre Zeitspanne, bis die Bibel hier in unseren Händen lag. Vom ersten Augenblick an, wo Gott Menschen beauftragt hat zu schreiben. Das ist gigantisch, das ist bewegend. Und das ist für mich eins der stärksten Argumente für den christlichen Glauben überhaupt. Dass Gott beschlossen hat, seine Offenbarung in die Hände und in die Sprechwerkzeuge von Menschen zu legen. Wenn Gott allmächtig ist, der dieses fantastische Universum geschaffen hat, wenn dieser Gott in der Lage ist, das alles herzustellen, was wir heute erleben, der kann auch ein heiliges Buch komplett herstellen und es vom Himmel fallen lassen, oder? Das wäre ein Ding gewesen. So wie das Buch Mormon. Das fällt vom Himmel und irgendeiner findet es und dann geht's los. Oder Allah, diktiert seine Weisheit dem Mohammed ins Ohr und der Mohammed gibt es weiter an einen Schreiber und der schreibt es auf und daraus wird ein heiliges Buch, an dem sonst kein Mensch beteiligt war. Und dieses heilige Buch darf nie in die Hände unfrommer Wissenschaftler, säkularer Wissenschaftler kommen, sonst ist dieser Koran nichts wert. Und Gott entschließt sich zu einem ganz verblüffend anderen Weg. Er legt seine Offenbarung in die Hände von Menschen, in die Hände von mündlicher Überlieferung. Sollen wir mal testen, was mündliche Überlieferung ist? Ich sage dir heute Morgen ins Ohr, Konstantinopel. Hinten sagt die Dame mit den weißen Haaren, die Oma fährt einen Opel. Das ist unser Verständnis von mündlicher Überlieferung. Ja? Man macht Fehler, man hört nicht richtig zu. Ich war neulich eingeladen bei einem Geburtstag bei einem berühmten, deutschlandweit berühmten Atheisten und Humanisten, Dr. Joachim Kahl, der hat seinen 75. Geburtstag gefeiert und hat mich eingeladen als evangelischen Menschen, als Christen gebeten, ich soll ihm eine Rede halten zu seinem 75. Geburtstag. Und dann, da gibt es wohl Irritation wegen der Festbeleuchtung. Jetzt ist wieder da. Genau. Und dann hat er auch eine Dame eingeladen, eine Literaturwissenschaftlerin, die hat die Bürgschaft vorgetragen. Kennen Sie die Bürgschaft? Nee, kennen Sie nicht. Ich habe in der Schule mal davon gehört, so ganz schwach. Die Frau hat 10 Minuten rezitiert, 10 Minuten die Bürgschaft, ohne Fehler. Dahin gehört eine Literaturprofessorin. Wenn ich sehe, womit heute meine Enkelkinder groß werden, wie die schon alle das Handy zu bedienen wissen, aber es wird nichts mehr gespeichert. Die Festplatte ist so voll mit Bildern und Eindrücken, dass wir keinen Speicherplatz mehr haben, überhaupt irgendwas zu memorieren. Sie sehen, ich stehe hier ohne Konzept, weil ich dauernd an mir arbeite, dass ich die Dinge hier oben im Kopf parat habe, damit Parkinson nicht nahtlos in die Demenz übergeht. Fordere ich meinen Hirn und überlege auf der Fahrt von Marburg nach hier, wie ich die Predigt heute Morgen gestalte. Das kann man machen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ich bin nun 40 Jahre auf der Kanzel im Dienst. Aber zu begreifen, dass Gott nicht setzt auf ein absolut literaturwissenschaftlich funktionierendes Modell, sondern er offenbart sich mündlich, er selbst schreibt gar nichts. Es wird gesagt, er habe die Gesetzestafeln geschrieben. Was soll man sich darunter vorstellen? Und Jesus hat nichts geschrieben. Ist euch das bewusst? Jesus, hättest du nicht wenigstens die Bergpredigt aufschreiben können? Dann hätten wir was in der Hand. Ihr Jünger, ihr Schnarchnasen, als Jesus die Seligpreisungen gesprochen hat, warum habt ihr die nicht gleich mitgeschrieben? Seid zum Meister gegangen. Meister, würdest du bitte hier deinen Namen drunter schreiben? Jesus von Nazareth. Dann hätten wir endlich einen Beweis gegenüber der Kritik an der Bibel. Das wäre ein Ding, oder? Das wäre ein Ding. Macht Gott nicht. Jesus schreibt nicht. Die Jünger erzählen. Die erzählen. Die ganze erste Jahrhundert der Gemeinde wird erzählt, endlos erzählt. Das ging schon in dem Alten Testament los, als die Juden das Zwangsarbeiterland Gosen verlassen haben und nach Kanaan gezogen sind. Von da an wurde jeden Schabbatabend die Geschichte vom Exodus vom Vater des Hauses wortwörtlich absolut getreu vorgetragen. Die Kinder haben es auswendig gelernt. Die 10 Gebote. Warum 10 Gebote? Warum nicht 9? Warum nicht 11? Damit die Kinder an den Fingern, 1, 2, 3, 4, 5, an den Fingern abzählen können, die 10 Gebote. Warum stehen die Juden an der Klagemauer in dieser Rhythmik, wenn sie beten? Das ist eine Memoriertechnik, dass sie die Texte, die sie sprechen, immer wieder durch Körperbewegungen festschreiben, memorieren, sich einprägen. Also die Bibel, kein Buch, das vom Himmel gefallen ist. Eine Bibel, die erst ganz spät in die Szene gebracht wird. Zunächst wird mündlich überliefert. Und Gott offenbart sich einem Abraham. Einem Abraham und sagt, hey, Abraham, geh los, ich werde dich führen. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du wirst ein Mann sein, der viele Nachkommen hat. Der Abraham geht los. Der fragt nicht Gott, wer bist du? Der geht einfach los. Und dann kommt der Mose. Und er kriegt den Auftrag, das Volk aus dieser furchtbaren Knechtschaft in Ägypten rauszuführen. Und es kommt zu einem Gespräch mit dem Pharao und der Pharao sagt, von welchem Gott redest du? Wer hat dich denn hier geschickt? Ja, weiß auch nicht so richtig, weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, wo wohnt er denn? Ja, keine Ahnung. Ja, hat er eine Frau? Nee, auch nicht. Das ist schon mal ganz schlecht in der Zeit der Götter damals. Einer, der nicht weiß, der keine Residenz hat, der irgendwo seinen Richterstuhl hat, ist doch nichts. Was soll das für ein Gott sein? Und dann eiert Mose rum und sagt, ja, der hat neulich zu mir gesprochen. Wie denn? Zu dir gesprochen? Ja, wo denn? Was denn? Ja, in einem rauchenden Stachelbeerstrauch. Hä? Wenn jetzt einer hier stehen würde und würde sagen, Gott hat gestern zu mir in einem brennenden Busch geredet, dann würden wir sagen, Bursche, dusch dich nochmal kalt und komm wieder. Da hast du nicht alle an der Klatsche. Oder? Da stammelt er rum und dann fragt er Gott, wer bist du denn, Gott? Und da sagt Gott, ich bin der, der ich für dich bin und der ich für dich sein werde. Mehr musst du nicht wissen. Und dann geht er nochmal zum Pharao und bettelt, dass er das Volk rausführen kann. So ist Gott. Keiner wie die anderen. Keiner wie die anderen. Und er kontert das, was die Mächtigen dieser Welt zustande bringen, mit einem äußerst schwachen, fragilen, zerbrechlichen Konzept. Wenn er es hätte wasserdicht machen wollen, hätte er es anders gemacht. Ein fertiges Buch vom Himmel fallen lassen, wir hätten es nach Jerusalem getragen oder nach Rom zum Beispiel, in einen atomsicheren Bunker. Und alle Welt, die diese Bibel auslegen will, muss diesen Originaltext dort nehmen, der da steht. Das wäre eine wasserdichte Überlieferung. Haben wir nicht. Wir haben keine. Und warum haben die Jünger nicht gleich fleißig alles mitgeschrieben? Warum haben die nicht jeden Tag Protokoll geführt? Warum? Weil die keine Ahnung hatten, in welcher Dimension nach dem Tode Jesu sich die Sache verbreiten würde, als Jesus gestorben war. Und er sich von ihnen verabschiedet hat, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann war er weg, dann war er in einer Wolke vor ihren Augen weg, war nicht mehr da. Da dachten die, jetzt bricht alles zusammen. Sie haben sich verbarrikadiert, sie haben sich versteckt, sie haben sich nicht an die Öffentlichkeit getraut. Und dann haben sie ganz verlegen angefangen zu erzählen, in ihrem Freundeskreis, in ihren Familien. Und dann kommt 70 nach Christus der römische Feldherr Titus und macht die Stadt Jerusalem dem Erdboden gleich, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Was hat die junge Gemeinde da erwartet? Die Endzeit. Die wussten, jetzt bricht die Endzeit an, jetzt ist alles kaputt, jetzt kommt der Herr wieder. Das nennen wir Naherwartung. Die dachten wirklich, der Herr würde wiederkommen. Nun ist er 2000 Jahre nicht wiedergekommen und die konnten nicht wissen, dass 2000 Jahre später 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sich nach diesem Christus benennen. Konnte keiner wissen. Darum wurde nicht protokolliert. Darum wurde später aus der Erinnerung aufgeschrieben. Würde ich sagen, Gott, du hättest hier ein besseres Konzept überlegen können. Eins, was wir vor der Wissenschaft präsentieren können. Nein, Gott entscheidet sich, seine Offenbarung in die unzuverlässigen Hände von Menschen zu legen. Das ist ein tolles Ding. Ist euch das schon jemals richtig mal bewusst gewesen? Das ist ein ganz tolles Ding, dass Gott sich das leisten kann. Er lässt über sich schreiben. Er schreibt selbst nicht. Jesus lässt über sich schreiben. Und die mündliche Überlieferung wird immer stärker, immer größer. Dann die Schriftpropheten im Alten Testament, die haben geschrieben. Man konnte damals schon schreiben, nicht, dass man nicht schreiben konnte. Es gibt schon uralte Keilschriften nachgewiesen, alles kein Thema. Aber wie das Buch Mose zustande gekommen ist, daran wird die Wissenschaft bis heute immer noch arbeiten müssen. Wie ist wann was geschrieben worden? Und das ist eine ungemein spannende Geschichte. Also Mose erfährt, Gott ist der, der für ihn ist. Mehr weiß er nicht. Und dann führt er diesen Exodus an bis nach Kanaan. Dann kommen sie in ein Land, das religiös, philosophisch, ideologisch bis über alle Ohren bereits besetzt ist. Da sind schon 1000 andere Götter da, bevor das Volk Israel dahin kommt. Marmorstatuen, Steinstatuen, Statuen aus Holz, aus Eisen, überall standen Götter rum. Und sie hatten einen Gott, der ihnen in Form eines Mose vorangeht. Und weil dieser Mose irgendwann in seinem Leben mal nicht ganz treu und konsequent war, ist er rausgeflogen und wurde oben auf dem Berg von Gott selbst begraben. Und er blickt runter ins Tal und sieht, wie Josua das Volk in das Finale hineinführen kann. Dann das Personal Gottes. Welche Typen gehen wir durch das Alte Testament? David, welch ein Typ. Einer, der alles hatte. Alle Talente, die man sich nur vorstellen konnte. Einer, der fantastisch reden, singen, komponieren, musizieren konnte. ein Ausbund an wirklicher Begabung, politische Begabung. Unter seiner Regierung hatte Israel die flächenmäßig größte Ausdehnung. Und dieser Mann, der so reich gesegnet war von Gott, der gerät in eine gefährliche Situation, indem er nicht kämpft wie seine Truppen, sondern zu Hause sich ausruht und langweilt und in diese voyeuristische Szene hineingerät, wo er im Garten der Nachbarin etwas sieht, was seine Fantasie stimuliert. Und er ersinnt einen hundsgemeinen Plan und lässt den Mann dieser Frau durch eine geschickte Strategieeingriff im Krieg den Mann dieser Frau wegnehmen. Eine brutale Geschichte. Und dann beginnt er zu leiden. Dann beginnt er zu leiden an dieser Sünde. Die Sünde macht ihn kaputt. Er schreibt später in einem Lied, als ich es wollte verschweigen, als ich nicht drüber reden wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Das ist die erste Beschreibung eines psychosomatischen Befundes. Durch innere Not wird ein Mensch körperlich krank. Aus dieser Linie, also noch dazu, sein Kind kommt um für seine eigenen Sünden. Er muss nicht bezahlen für die Schuld, sondern sein eigenes Kind stirbt an der Sünde des Vaters. Man muss sich das mal bewusst machen. Meine Söhne, meine Enkelkinder müssen sterben, weil ich massiv gesündigt habe. Und aus dieser dunklen Linie, aus dieser Davidslinie, kommt einer, den man Jesus nennt. Er wächst in Nazareth auf, unspektakulär, ein normaler Junge, der durch die Pubertät gegangen ist, wie alle anderen Freunde auch, mit Pickeln und roten Ohren und hat die Sägespäne an den Klamotten von der Zimmereiwerkstatt. Und dann fängt er irgendwann an, seinen Eltern furchtbar fremd zu werden. Sie sagen, was ist denn mit dem los? Der hat ja nur Altes Testament im Kopf. Der spielt keinen Fußball mit seinen Freunden. Was macht der? Was ist das für ein Typ? Und dann irgendwann beginnt er öffentlich zu predigen. Er sitzt nicht stationär in einer Residenz, sondern er ist ambulant. Jesus ist der ambulante Heiland. Ambulant heißt umhergehend. Er ist nicht stationär in einer Residenz, er bestellt das Volk nicht zu sich, sondern er geht zu den Menschen hin. Er ist dicht bei ihnen. Er ist der größte Habenichts aller Zeiten. Er wurde in einer geborgten Krippe geboren, er fuhr mit einem geliehenen Boot auf den See, er ritt auf einen geborgten Esel in Jerusalem ein und er wurde in einem geliehenen Grab beerdigt. Das ist ein schwaches Konzept zur Rettung der Welt. Und dann lässt Gott es zu, dass er von den Römern vorgeladen wird und von den eigenen frömmsten Leuten, den jüdischen Pharisäern, ans Messer geliefert wird. Das ist doch eine Katastrophe. Das ist doch durchgehend eine einzige Demonstration der Schwachheit. Gott offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus, der nur 3 Jahre eine Wirksamkeit hat, in der er öffentlich wahrgenommen wird. Und es sieht aus, als würde alles den Bach runtergehen. Und es geht alles den Bach runter. Er wird gekreuzigt und er wird begraben. Und eine kleine Meute von begeisterten Anhängern fragt sich, war das alles? Alles steht unter dem Zusammenbruch. Wer hat noch eine Vision? Wie soll es weitergehen? Das ist das Konzept Gottes zur Rettung dieser Welt. Paulus sagt das so, schaut euch doch um, ihr lieben Brüder. Habt ihr irgendwelche intelligenten Eliten unter euch? Habt ihr Nobelpreisträger in euren Reihen? Schaut euch doch an. Seid schlichte Leute, bescheiden. Da ist nicht viel Weisheit, da ist nicht viel Geist, da ist nicht viel Stoff im Hirn. Ihr seid bescheidene Leute. Und er sagt es später noch etwas drastischer im 2. Korintherbrief. Ihr habt den Schatz eures Glaubens in einem zerbrechlichen Gefäß, auf das die ganze Kraft von Gott sei und nicht von euch. Zerbrechliches Gefäß, das war in der damaligen Zeit ein Küchenbehältnis, eine Schale, ein Krug aus Ton, Tupperware antik. Die Leute hatten das im täglichen Gebrauch in der Küche. Kaltes blieb kalt, heißes blieb heiß, feuchtes blieb feucht, trockenes blieb trocken in diesen wunderbaren Tongefäßen. Aber die waren ramponiert vom täglichen Gebrauch. So vergleicht Gott den Schatz, den er in die Menschen hineinlegt, in ein zerbrechliches Gefäß. auf dass die ganze Kraft von ihm sei. Durch die Poren, durch die abgewetzte Oberfläche unseres Lebens, durch die Risse meiner Eitelkeit, verströmt sich der Inhalt meines Glaubens allemal wirkungsvoller als durch die hart lasierte und gebrannte Oberfläche irgendeines Show-Objektes, das man in eine Vitrine stellt. Wir kennen die Lackaffen unserer Zeit, die mal bei Dieter Bohlen über die Bohlen balzen, ihr Liedchen abliefern und 4 Wochen später kennt sie kein Mensch mehr. Und wir sind berufen, nicht zu lackierten Gefäßen, sondern wir sind berufen, uns unserer körperlichen Schwachheit nicht zu schämen. Durch die Risse unserer Oberfläche und, liebe Leute, schaut euch an, ab dem 20. Lebensjahr bauen wir alle, zellbiologisch betrachtet, ab. Da gibt es kein Halten mehr. Da kannst du nochmal auf die Beauty Farm gehen, ja, mach das. Lass dich toasten, lass dich ölen, lass dich schmirgeln und glätten. Lass dir was absaugen, wo zu viel ist. Lass dir was hinpumpen, wo zu wenig ist. Es hilft nichts. Das Leben ist endlich. Es wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Ich bin jetzt 65. Ich habe Gott gesagt, 75 wäre eine schöne Marke. Älter will ich mit Parkinson nicht werden. Ich habe alles erreicht im Leben. Ich bin glücklich, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Vielleicht vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod. Und so bin ich eigentlich bereit. Als zerbrechliches Gefäß. Ich muss nicht mehr stark sein. Ich muss nicht mehr stark sein. Und dann machen wir so, als wäre die Bibel ein heiliges Buch, das fertig vom Himmel gefallen wäre, mitnichten. Die Bibel ist ein Buch, an dem über 50 Leute mitgeschrieben haben. Jeder mit seiner kulturellen Identität. Jeder mit seinem Stil. Ein Petrus schreibt anders als der Johannes. Wenn der Johannes von lieben Kindlein redet, dann sagt der Petrus, naja, das ist halt typisch Johannes. Ja. Jeder schreibt mit seinem Stil, mit seiner Art. Und als Paulus gesagt hat, dass jede Schrift vom Geist Gottes eingegeben, alle Schrift eingegeben vom Herrn, da müssen wir mal fragen, was hatte denn der Paulus zu seiner Zeit an Schrift vorliegen? Nicht die ganze Bibel, Fragmente von den Evangelien, das alttestamentliche Weisheitsliteratur, die alttestamentliche Poesie, die Psalmen, das ist alttestamentliche Poesie vom Allerfeinsten, Offenbarungsqualität Gottes 1a, das wurde weitergegeben, überliefert, die ganzen Psalmen wussten die Leute auswendig, die haben die immer wieder aufgesagt. Ein großer Schatz in den Händen der Menschen. Und dann kommen die irgendwann zusammen zu einer Kanonkommission und müssen entscheiden, was kommt denn nun rein in dieses dicke Buch. Da liegt der Tisch voller Schriftrollen. Der Kanonprozess geht ja auch über Jahrhunderte hinweg, vom Alttestamentlichen bis zum Neutestamentlichen. 200 nach Christus oder 300 nach Christus kann man sagen, war der Kanon fertig, auf den sich heute unsere Bibel, die wir lesen, in etwa bezieht. Der große Theologe Marcion hat versucht, das Alte Testament komplett abzuschneiden vom Neuen Testament, weil er sagt, die Gewalt, die da drin vorkommt, kann man dem Menschen nicht zumuten. Raus damit. Sie ist drin geblieben, das Alte Testament. Martin Luther selbst hat verächtlich über den Jakobusbrief geredet. Er hat ihn als eine strohene Epistel bezeichnet, wollte damit nichts zu tun haben. Mit Hebräerbrief konnte er nicht viel anfangen. Paulus konnte auch wenig anfangen mit der Apokalypse des Johannes. Luther konnte mit der Apokalypse des Johannes wenig anfangen. Luther war total paulinisch fixiert. Seine große Lebensentdeckung allein aus Gnade stammt aus dem Römerbrief. Luther ist ein Römerbrief, ein Paulus-Fan. Der hat Paulus verstanden und hat seine Lebenswende durch Paulus erlebt. Natürlich Christus in allem, aber Paulus sehr speziell. Und dann müssen die entscheiden, Menschen müssen entscheiden, was in die Bibel reinkommt. Das ist doch irre, oder? Was hätte da alles reingeraten können für einen Mist, für einen Murks? Und warum fehlen einige Bücher? Wir wissen relativ sicher, dass es einen 2. Korintherbrief gibt, den wir gar nicht kennen. Wir lesen höchstwahrscheinlich den 3. Korintherbrief, das, was ich eben zitiert habe. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, ist wahrscheinlich der 3. Korintherbrief. Es muss ein Brief zwischen dem 1. und dem 3. verloren gegangen sein. Der ist auf wundersame Weise nicht in die Bibel reingekommen. Oder es gab einen großen Gelehrten, der eine 3-bändige Kommentarreihe zu den Evangelien geschrieben hat. Warum ist die nicht in der Bibel? Weil man sie nicht mehr gefunden hat. Man konnte nur das in die Bibel tun, was man vorliegen hatte. Und dann ordnen die diesen Jonah, diesem Fischmeck von Ninive, diese Lachnummer des Alten Testamentes, packen die in die Liste der großen Propheten. Ja, bitte, war Jonah ein Prophet? Hat er eine Prophetie ausgesprochen? Ich wüsste nicht. Jonah ist die Witzfigur des Alten Testamentes, der in Ninive eine Gerichtspredigt halten sollte, hatte aber keine Lust und sagte, ich gehe lieber nach Mallorca, mache Badeferien. Nach Spanien wollte er. Kommt in große Schiffsnot und die esoterisch veranlagte Besatzung sagt, wenn wir den Typen rausschmeißen, geht es uns wieder gut. Sie schmeißen ihn über Bord. Er landet im Magen eines Meeressäugers, im Verdauungstrakt eines Meeressäugers. Also unglaublicher Gedanke, 3 Tage und 3 Nächte in diesem Magen drin zu hängen. Zwischen all den Algen und toten Fischen und einem bestialischen Gestank, wo hat er die Luft hergenommen? Unglaubliche Geschichte. Und irgendwann hat der Fisch solche Magenbeschwerden, dass ihm dieser Knabe, dieser Fischmeck so im Magen liegt, dass er ihn, die Bibelübersetzer sagen, er spie ihn an Land. Ja, hallo, mit Spucken war da nichts, der hat ihn rausgekotzt, Entschuldigung. Es ist so. Er kotzt ihn an Land und dann rafft er sich auf und wie der in wenigen Tagen wieder nach Ninive kommt, weiß kein Mensch. Eine wunderbare, wundersame Geschichte. Kein Grund an der Botschaft dieser Geschichte zu zweifeln, aber sie ist voller ungeklärter Fragen. Warum kommt denn dieses Buch Jona in das Alte Testament? Was ist eure Meinung dazu? Weil Jesus ihn zitiert. Jesus zitiert Jona. Das ist ein Kriterium, dass das Buch in den Kanon hineingehört. Jona war übrigens auch ein Landsmann von Jesus, ist ganz in der Nähe von Nazareth aufgewachsen. Also, dann gibt es das schöne Hohelied Salomos. Als ich verliebt war, bin ich heute noch, habe ich meiner Frau reihenweise Texte aus diesem hohen Lied Salomos abgeschrieben, wo die Schönheit, die erotische, sexuelle Schönheit der Menschen beschrieben wird. Da müsst ihr euch vorstellen, da kommt einer der Brüder mit dieser Schriftrolle und sagt, was sollen wir hier mitmachen? Das ist ja, kriegt ihr ja knallrote Ohren, was da geschrieben steht. 2 junge Menschen lieben sich leiblich, keiner weiß, ob die je verheiratet waren. Was ist denn das für eine Story? Da kommt einer daher und sagt, nee, das ist nicht erotisch, nee, das ist allegorisch. Christus der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Ach so, haben die Brüder gesagt, ach so, wenn das so ist, dann rein damit. Das war jetzt unwissenschaftlich etwas mit einem Augenzwinkern. Könnt ihr diesen Humor ertragen? Ja, gut. Will einfach nur damit sagen, wie groß ist Gott, dass er seine Botschaft solchen Entwicklungsprozessen anvertraut hat. Die Bibel war nicht geschaffen. Die Bibel ist kein Schöpfungsteil. Die Bibel ist nicht die 4. Dimension der Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Bibel? Nein. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist die Trinität. Und diese Trinität offenbart sich in der Bibel. Aber die Bibel hat keine göttliche Gestalt. Wir nennen sie zwar Heilige Schrift, aber sie ist eine Schrift, die in die Hände der Wissenschaft kommen darf, die in den Händen der Wissenschaft nie verliert. Kein Jota hat die Bibel in der Begegnung mit der Wissenschaft verloren. Und die Gemeinde Jesu hat die Begegnung mit der Aufklärung überstanden. Sie ist nicht kaputt gegangen daran. Da wird immer erzählt, was der Rudolf Bultmann alles angerichtet hat. Dieser Mann wollte nur eins, der wollte die Bibel literarisch erforschen, um deutlich zu machen, das ist nicht irgendein heiliges Buch, das vom Himmel gefallen ist. Das ist ein verlässliches Buch, das in den Wettbewerb mit anderer Literatur treten kann. Da stehen historische Fakten drin, die sind es wert, ernst genommen zu werden. Also, Gott hat ein großes Herz. Sein Weg der Offenbarung zeigt eins. In der ganzen Schwachheit der Überlieferung, in der Schwachheit seiner Leute, Mose, David, in der Schwachheit seiner Jünger, in der Schwachheit seiner Gemeinde heute, erbärmliche Kirchengeschichte, was sind wir für eine fußlahme Truppe geworden? Es gefällt ihm, sich in der Schwachheit zu verherrlichen und die Welt zu regieren und dein Leben zu gestalten und dein Leben stark zu machen, mitten in der Welt der Schwächen und Pleiten und Pannen, wie es schlimmer gar nicht sein kann. Und deshalb stehe ich heute Morgen hier vor Ihnen als einer, der sagt, wenn Gott mir Parkinson vor 7 Jahren ins Leben geordnet hat und mein Diagnostiker damals gesagt hat, Herr Mette, nur hören Sie mal auf zu weinen, Sie müssen jetzt als Pastor einfach nur das tun, was Sie den Leuten 30 Jahre lang gepredigt haben. Sie müssen das mal tun, was Sie anderen predigen. Jetzt machen Sie das mal. Und er hat damals gesagt, ich sollte wegen Parkinson keine Veranstaltung absagen. Seitdem das Buch Alles außer Mikado auf dem Markt ist, bekenne ich hier vor Ihnen und zur Ehre Gottes, dass ich 310 Veranstaltungen alleine zu diesem Gesundheitsthema halten konnte. Und so viele offene Türen erlebe, jetzt zu Pharmakonzernen und Ärztekongressen eingeladen werde, um dort mein Zeugnis zu geben. Offene Türen für das Evangelium. Und was ganz selten ist, dass ein Mann oder eine Frau nach 7, 8 Jahren noch Sprachwerkzeuge funktionieren, dass man überhaupt artikulieren kann. Schauen Sie den Bulle von Tölz an, Otti Fischer kriegt keine Fernsehsendung mehr, weil man ihn nicht mehr versteht. Der Mann ist so traurig, für ihn bricht die ganze Welt zusammen, weil er nicht mehr vor die Kamera darf. Ich habe den Eindruck, als wollte Gott sagen, ich habe dir deine Sprechwerkzeuge erhalten, benutze sie, solange du das kannst. Und schreib Bücher, und so schreibe ich. Ich habe gerade vor 6 Wochen ein neues Manuskript eingereicht, es wird im Februar bei Gerd Medien erscheinen, ein Roman mit dem Titel Espenlaub. Ne? Macht Sinn? Ja, es ist Sonntagmorgen, es ist nicht so schön. Espenlaub. Und so bin ich fröhlich unterwegs und danke Ihnen, dass Sie mir ein bisschen zugehört haben heute Morgen. Bedenken Sie, das Konzept Gottes zur Rettung der Welt basiert nicht auf Stärke, basiert auf einem zerbrechlichen Konzept, weil er dahinter steht und er es trägt. Und er vertraut seine Botschaft und die Entstehung der Bibel solchen Menschen an. Weil die Bibel nicht in erster Linie Medium ist, sondern Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch in Jesus und wird weiter in Szene gesetzt durch unser Leben, durch unser Zeugnis. Ich danke, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Wollen wir sehen, was heute Abend in Berlin rauskommt. Und wenn Sie an den Richterstuhl Gottes denken und an das Gericht denken, dann überlegen Sie mal, warum wir ein wunderschönes Essen auch ein Gericht nennen. Denken Sie mal drüber nach. Ich habe fertig.